Hallo, ich bin Emmy und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute nehme ich euch mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Nabelschnurrbluts, einem wertvollen Geschenk des Lebens, das mit jeder Geburt neu entsteht. Und ich freue mich sehr, heute mit Frau Dr. Johanna Heinrich ins Gespräch zu gehen. Sie ist Gynäkologin und spezialisiert auf Geburtshilfe. Und diese Podcast-Folge wird unterstützt von Vita 34. Das ist der führende Anbieter für Nabelschnurrbluteinlagerung in Deutschland. Und wenn ihr euch auch für eine Einlagerung interessiert, dann ist Vita 34 euer Partner. Auf deren Website findet ihr auch nochmal genaue Informationen zum Ablauf der Einlagerung. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute zum Thema Nabelschnurrblut. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich heute ist bei mir Dr. Johanna Heinrich. Hallo Johanna.
Hallo Emmy, ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema sprechen. Und zu Beginn würde ich dich bitten, dass du kurz etwas über dich und deine Arbeit erzählst.
Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Johanna, Dr. Johanna Heinrich. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, habe aber auch noch eine Spezialisierung nur für die Geburtshilfe. Das nennt sich dann spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Also ich bin ganz tief im Thema Schwangerschaft, Geburt. Und dazu gehört natürlich auch das wichtige Thema Nabelschnurspende. Das ist auch etwas, was mir immer wieder in meiner täglichen klinischen Arbeit begegnet, dass da auch immer mal wieder Fragen zu aufkommen. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen. Ansonsten zu meiner Person, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, bin vor allem in der Geburtshilfe tätig, leite da auch noch eine Geburtshilfe in der Klinik und begleite aber auch gleichzeitig Frauen in ihrer Schwangerschaft, beschäftige mich eben sehr tief mit diesem Thema. Im Herbst 25 kommt dazu auch mein Buch raus. Also ich freue mich sehr, da eben Frauen auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie eben gut medizinisch aufgeklärt sind und selbstbestimmt ihre Schwangerschaft erleben und dabei ja eine glückliche Schwangerschaft erleben.
Ah, das hört sich wirklich toll an und ich merke richtig, dass es bei dir eine Herzensangelegenheit ist.
Absolut, ja.
Ärztin durch und durch, ganz toll, finde ich schön. Wir wollen ja über das Nabelschnurrblut heute sprechen und was genau ist das denn eigentlich und was macht es so besonders?
Nabelschnurblut, wie das Wort schon sagt, ist eben Blut in der Nabelschnur. Das Kind ist ja über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden, über den Mutterkuchen. Die Nabelschnur besteht aus einer Vene und zwei Arterien. Und das wichtige Blut ist eben das in der Vene. Die Kreisläufe sind nämlich ein bisschen anders beim Kind als bei uns. Müssen wir nicht so in die Tiefe gehen. Das Besondere eben bei dem Nabelschnurblut ist, dass da sehr, sehr viele Stammzellen drin sind. Und Stammzellen haben immer das Potenzial, dass sie sich in viele verschiedene Richtungen noch entwickeln können. Das ist quasi so ein bisschen die Urform der Zelle. Und im Nabelschnurblut sind diese Stammzellen eben so besonders, weil sie die Blutreihe bestimmen können. Das heißt, man kann sie gewinnen, dieses Nabelschnurblut, und dann einsetzen, um Krankheiten beispielsweise zu heilen oder therapieren, die eben mit dem Blut zusammenhängen, wie zum Beispiel Leukämien oder besondere Formen der Blutarmut oder aber auch Krebserkrankungen können damit behandelt werden. Und das macht es so ganz, ganz besonders wertvoll.
Ja, wow, das klingt für mich fast so ein bisschen wie so kleine Zauberzellen, die sich dann in das verwandeln können, was gerade gebraucht wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so könnte man es auffassen. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür. Grundsätzlich sind eben Stammzellen, es gibt unterschiedliche Reihen von Stammzellen und die können sich immer noch weiter ausdifferenzieren, also spezieller werden, so könnte man es vielleicht sagen. Und beim Nabelschnurblut geht es vor allem eben um die Stammzellen, die bei uns im als Erwachsenen nur im Knochenmark sind. Die finden wir sonst nirgendwo so, in unserem Körper, nur eben in unserem Knochenmark, wo das Blut gebildet wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man würde Stammzellen benötigen, um beispielsweise Blutkrebs, das ist ja die Leukämie, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen, therapieren zu wollen, dann bräuchte es immer eine Knochenmarkspunktion. Und das ist natürlich ein sehr ja, invasiver Eingriff, kann man sich vorstellen. Da muss man halt in den Knochen bohren, um eben an diese Stammzellen überhaupt zu kommen. Und ja, das Nabelschnurblut, die Nabelschnur, die wird ja genauso geboren wie das Kind auch und der Mutterkuchen auch. Und da kommen wir eben sehr, sehr leicht dran. Und das sind eben ganz, ganz besonders wertvolle Zellen, weil sie A, so leicht zu gewinnen sind und B, sich eben noch so wunderbar in alle Richtungen ausdifferenzieren können.
Das klingt auf jeden Fall total spannend und eigentlich auch total einleuchtend, dass wir gleich am Anfang des Lebens da nochmal Stammzellen entnehmen können, die vielleicht irgendwann gebraucht werden. Und sag mal, gibt es denn Zahlen, wie häufig weltweit Nabelschnurblut schon genutzt wurde?
Also soweit, wie ich das weiß, wurde es tatsächlich schon 60.000 Mal genutzt und das auch für unterschiedlichste Erkrankungen. Mir liegen da Zahlen vor, bis zu 80 Erkrankungen wurden dort schon mit behandelt. Und das sind natürlich schon auch beeindruckende Zahlen, ne? Wenn man gerade auch bedenkt, wie leicht es ist, dann an dieses wertvolle Gut Nabelschnurblut zu kommen. Da muss man sich nur eben einmal, und deswegen machen wir auch heute den Podcast, mit beschäftigen, dass man überhaupt weiß, dass es das gibt und dass jeder dann eben für sich auch überlegen kann, macht das für mich Sinn, das zu nutzen oder nicht, genau.
Jetzt hattest du es gerade schon angesprochen, es ist so leicht, dieses Blut zu gewinnen. Mhm. Ist das denn für Mutter und Kind auch risikofrei oder gibt es irgendwas, was beachtet werden sollte?
Also grundsätzlich für Mutter und Kind ist es komplett risikofrei. Also sowohl das Kind als auch die Mutter spüren das nicht, wenn man das Blut abnimmt. Das ist nicht so wie so ein Pieks bei uns, wenn im Arm, wenn wir zum Arzt gehen und eine normale Blutentnahme gemacht wird, dann spürt man ja oder wird gepiekt, kann es vielleicht einen blauen Fleck geben, kann da vielleicht mal einen Nerv blöd erwischen. Das ist bei der Gewinnung des Nabelschnurbluts überhaupt nicht so. Grundsätzlich ist es so, die Geburt läuft ganz normal ab. Das heißt, das Kind wird geboren, genauso wie es die Mama auch möchte. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Positionen deswegen nicht möglich wären. Man kann dieses Nabelschnurblut gewinnen, wenn man vaginal entbunden hat, auch wenn vielleicht zusätzlich noch Unterstützung benötigt wurde, wie zum Beispiel eine Sauglocke oder eine Zangengeburt. Auch beim Kaiserschnitt ist das möglich. Auch bei einer Wassergeburt kann man Nabelschnurblut entnehmen. Das ist auch häufig eine Frage von vielen Frauen. Wie ist das denn? Ich würde so gerne in der Wanne entbinden. Kann denn dann noch das Nabelschnurblut gewonnen werden? Ja, grundsätzlich schon. Es ist eben nur so, dass die Gewinnung des Nabelschnurblutes dann quasi am Land oder im Bett passieren muss, weil man nicht unter Wasser quasi das Blut gewinnen kann. Also grundsätzlich wäre es so, die Geburt erfolgt, das Baby ist da, man würde das Baby auch ganz normal der Mama zum Bonden auf die Brust legen. Auch das ist ohne Probleme möglich und würde auch immer angestrebt werden, dass da eben auch direkt die erste Verbindung zwischen Mutter und Kind erfolgt. Und dann würde man abnabeln müssen. Man kann die Nabelschnur, das ist auch ein häufiges Thema, nicht komplett auspulsieren lassen. Man kann es je nachdem, das würde man dann in der Situation entscheiden, muss direkt abgenabelt werden, weil die Nabelschnur vielleicht sehr kurz ist oder wenig mit Blut gefüllt ist, dann müsste man vielleicht schneller abnabeln. Aber ich sag mal jetzt bei so einem ganz normalen Durchschnittskind mit einer normal langen Nabelschnur, die gut mit Blut gefüllt ist, würde man auch erstmal gucken, dass man vielleicht so eine Minute noch das Blut vom Mutterkuchen zum Kind pumpen lässt, sodass das Kind auch noch profitiert. Dann würde man abnabeln und dann mit einem Desinfektionstuch, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Tupfer, wenn wir am Arm erst desinfizieren, bevor wir Blut abnehmen, würde dann der Bereich der Nabelschnur, das ist die Vene, desinfiziert werden und dann piekt man da rein und lässt dann eben das Blut, ähnlich wie bei einer Blutspende auch, in so ein kleines Säckchen laufen. Das läuft dann passiv da rein, bis eben das Säckchen voll ist oder eben kein Blut mehr gewonnen werden kann. Und das war es dann auch schon. Viel mehr ist es nicht. Es ist sehr, sehr unkompliziert, sehr leicht zu gewinnen. Der Mama tut's nicht weh, dem Baby tut's nicht weh. Und was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, dieses Thema Auspulsieren, ist in den meisten Fällen auch möglich.
Okay, das war nämlich noch eine Frage auch auf meinem Fragezettel, aber das hattest du jetzt sehr gut erklärt, dass das auch trotzdem möglich ist und in der Regel weiß ich, nabelt man ja sowieso, ich glaube nach einer Minute erst ab oder nach so anderthalb.
Genau, also es kommt so ein bisschen drauf an. Es ist auch gut, dass du es ansprichst, Emmy. Manchmal gibt es ja sogar auch Situationen, wo wir sagen, oh, wir müssen schnell abnabeln, weil das Kind zum Beispiel versorgt werden muss, ne? Weil es zur Welt kommt. Vielleicht waren die Herztöne vorher schlecht und es braucht ein bisschen Unterstützung. Dann würden wir auch direkt abnabeln und das Kind unmittelbar versorgen. Auch diese Situationen gibt es. Oder vielleicht auch, dass die Nabelschnur eng um den Hals geschlungen ist und man dann schon abnabelt, um eben die Situation für das Kind zu erleichtern. Also es gibt manchmal auch so Situationen in der Geburtshilfe, wo wir schneller abnabeln müssen. Das hat aber in dem Sinne jetzt keinen extremen Nachteil für das Kind. Auch da möchte ich das nochmal betonen. Diese Kinder entwickeln sich völlig normal, ob sie jetzt früh oder später abgenabelt werden. Der Vorteil dieses Auspulsieren lassen, so nennen wir das ja, das bedeutet konkret, dass man wirklich wartet, bis die Nabelschnur nicht mehr pulsiert. Also man fühlt, das können auch die Mamas, wenn sie dann geboren haben, die Nabelschnur mal anfassen. Da fühlt man richtig einen Puls, wie einen Herzschlag. Und das Auspulsieren lassen, da wäre es eben so, dass wir abwarten, dass dieses Pulsieren komplett aufgehört hat. Das bedeutet nämlich, dass gar kein Blutfluss mehr von dem Mutterkuchen zum Baby erfolgt. Dass der Vorteil des Auspulsierens ist es, dass quasi das Baby dann noch weiterhin Blut von der Mama über den Mutterkuchen in den Kreislauf gepumpt wird und dadurch ja in Anführungszeichen mehr Zellen vorhanden sind. Deswegen ist es jetzt aber nicht so, dass man sagt, wenn man frühzeitiger abnabeln muss, dass das Kind deswegen direkt eine Blutarmut hat. Auf gar keinen Fall. Also da kann ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigen. Ein frühes Abnabeln bedeutet nicht, dass das Kind eine Blutarmut hat, dass es deswegen schlechter versorgt ist, dass es einen schlechteren Start hat, dass es weniger Sauerstoff hat. So ist es nicht. Aber wenn man das eben machen kann, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man machen sollte, weil wir haben ja auch Zeit nach der Entbindung. Das muss nicht sofort abgenabelt werden. Deswegen würde man warten, bis auspulsiert ist. Aber sofern jetzt der Kontext Nabelschnur, Blutspende oder auch Gewinnung für die eigene Nutzung im Raum steht, dann würden wir, genau wie du gesagt hast, so eine Minute warten, vielleicht sogar auch anderthalb Minuten, zwei Minuten, wenn da eben ein kräftiger Puls ist, eine kräftige Nabelschnur vorhanden ist, viel Blut, wir sehen, da ist viel Blut in der Nabelschnur, dann kann man das auf jeden Fall abwarten, dann entspannt abnabeln und dann eben, wie gerade beschrieben, die Entnahme dann ja durchführen.
Und es ist ja natürlich auch ein Vorrat an Stammzellen, den wir einfach gewinnen können und den wir vielleicht im Laufe des Lebens einfach brauchen. Und da können Eltern vorher einfach abwägen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ich finde es auf jeden Fall eine super Sache, dass das alles schon möglich ist. Und wie du gerade gesagt hast, ich bin ja immer so ein Verfechter von Faszination Körper, was unser Körper alles kann und was der alles so entwickeln kann. Es ist einfach Wahnsinn. Und wenn Eltern sich jetzt dafür entscheiden, Nabelschnurblut einlagern zu wollen, können die das in jeder Klinik machen oder muss man da vorher noch mal gucken?
Gut, dass du es ansprichst. Da muss man nämlich vorher gucken. Also grundsätzlich gibt es sehr viele Kliniken, die das machen. Es ist aber so, dass die Anbieter von den Nabelschnurblutgewinnungen das Personal schulen müssen. Also die Ärzte und Hebammen werden von den Anbietern geschult. Ein großer Anbieter ist ja Vita 34. Das heißt, Mitarbeiter von den Anbietern kommen in die Klinik und schulen in regelmäßigen Abständen das Personal. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon geschult wurde, einfach weil ich jetzt schon so lange im Krankenhaus arbeite und immer auch in Krankenhäusern gearbeitet habe, wo das angeboten wurde. Also da kommt wirklich so alle zwei Jahre kommt ein Mitarbeiter und schult und dann müssen immer wieder alle auch unterschreiben, dass sie das können. Das heißt, die Paare, die Nabelschnurblut gewinnen wollen, können sich sicher sein, wenn sie eine Klinik ausgewählt haben, die das eben durchführt, dass die zu 100% geschult sind und wissen, was sie da zu tun haben. Es ist nämlich so, dass eben auch Standards eingehalten werden müssen, damit dieses Blut auch verwendet wird. was ich gerade zum Beispiel angesprochen hatte, war, dass eben auch man darauf achtet, dass das richtig desinfiziert ist, ne? Dass es nicht zu einer Verunreinigung kommt, dass das eben auch eine ausreichende Menge gewonnen wird, dass man zum Beispiel nicht den Zeitpunkt verpasst, nicht mehr ausreichend Blut zu gewinnen. Und auch was dann hinterher die Einleitung des weiteren Weges betrifft, da muss man eben geschult sein. Und deswegen gibt es da geschulte Kliniken. Wenn man sich also dafür entscheidet, sollte man einmal schauen. Es gibt einen Finder für diese Kliniken. Da muss man auf den Seiten des Anbieters, beispielsweise jetzt Vita 34, einmal schauen. Da gibt es einen Link, den kann man nutzen und dort dann eben die eigene Klinik eingeben und schauen, ob die eben mit dabei ist. Im Zweifel kann man sich sicherlich auch bei Vita 34 melden und nachfragen, wenn man jetzt die Klinik der Wahl nicht gefunden hat, um sich da wirklich sicher zu sein, dass die Klinik das eben auch anbietet. Genau.
Das ist gut, dass du es gesagt hast, Johanna. Es ist ganz wichtig, dass die Eltern, die das möchten, auch vorher nochmal auf den Vita 34 Klinikfinder gehen oder Klinikfinder gehen und gucken, ob die Klinik, in der sie gerne entbinden möchten, auch Nabelschnurblutentnahme anbietet. Und sag mal, wenn jetzt Eltern in der Schwangerschaft sich dafür entscheiden, Nabelschnurblut entnehmen zu wollen, was sind denn so die nächsten Schritte, die sie da gehen sollten?
Also ich glaube, das grundsätzlich Wichtigste ist, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Denn wenn man jetzt, sage ich mal, so 3 Tage vor errechneten Termin sich überlegt, oh, das wäre ja irgendwie eine gute Idee, wollen wir das machen? Ja, wir fragen mal, wenn wir dann in der Klinik sind, die sollen das mal mit abnehmen. So funktioniert es leider nicht. Idealer Zeitpunkt, ich würde sagen so 34., 35. Schwangerschaftswoche, so bis zu dem Zeitpunkt wäre es gut, sich zu entscheiden, dass man sich im Vorfeld, vielleicht jetzt so wie wir hier, einen Podcast sich dazu anhört. In meinem Podcast habe ich dazu auch mal eine Folge mit Vita 34 aufgenommen, das ist der Glücklich-Schwanger-Podcast. Da kann man sich auch nochmal gut informieren oder sich grundsätzlich belesen oder eben auch auf den Seiten der Anbieter dazu informieren. Ich weiß auch, dass Vita 34 einen Infoabend dazu anbietet, dass man sich einfach nochmal völlig unabhängig beraten lässt, kommt das für mich in Frage oder nicht? Und dann finde ich es sinnvoll, dass wenn man sich zur Geburt anmeldet in der Klinik, was eben meistens so in der zwischen 34. und 36. Schwangerschaftswoche in den meisten Kliniken passiert, dass man dann auch schon direkt in dem Geburtsvorbereitungsgespräch oder Anmeldungsgespräch sagt, ich habe mich für Vita 34 entschieden. Dann notieren wir das nämlich schon in der Akte. Und wichtig ist, dass dann das Paar die Box mitbringt. Das heißt, wenn man sich eben für einen Anbieter entscheidet, dann schließt man mit dem einen Vertrag und dann wird von dem Anbieter eine fertige Box zum Paar geschickt. Und dann gehört diese Box genauso wie die Tasche, die man packt, um ins Krankenhaus zu fahren, genauso auch mit daneben gestellt, dass man die auf gar keinen Fall vergisst. Dann nimmt man die einfach mit. Und wenn man dann im Kreißsaal ist, dann gibt man die der Hebamme oder der Frauenärztin, die dann vor Ort ist, in die Hand. Und um alles Weitere kümmern wir uns oder beziehungsweise das Klinikpersonal. Aber es ist eben ganz, ganz entscheidend, dass man sich im Vorfeld damit beschäftigt, um diese Box fertig mitzubringen. Weil wenn dann, das passiert nämlich leider immer mal wieder, die Frage aufkommt, ja, wir hatten uns überlegt, das zu machen, können Sie das bitte abnehmen? Dann können wir nur leider sagen, nein, das ist jetzt zu spät, wir brauchen eben die fertige Box dafür, ansonsten kann man das leider nicht nutzen. Es wäre ja furchtbar, furchtbar schade, wenn man das möchte und sich dafür entschieden hat und dann auf einmal hört, nee, zu diesem Zeitpunkt ist es leider nicht mehr möglich. Deswegen Appell an alle, sich damit auseinandersetzen und dann spätestens so 34., 35. Schwangerschaftswoche einmal mit dem Anbieter auseinandersetzen, um alles in die Wege zu leiten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp nochmal gewesen, dass man das wirklich rechtzeitig macht und nicht am Ende der Schwangerschaft dasteht, oh Gott, ich wollte noch, weil dann kann es ja oft auch schon zu spät sein. Wir wissen ja beide, die Kinder halten sich an keine Termine.
Wie ist es?
Der ET ist ja immer nur ein Datum, wo es vielleicht kommen könnte. Ja.
Genau.
Gibt es denn jetzt zum Schluss noch irgendwas, was du vielleicht unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Grundsätzlich würde ich sagen, man kann nicht pauschal sagen, mach das oder lass das. Wichtig ist es, wie so viele Dinge, wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht, ist es ganz, ganz wichtig, sich zu informieren, sich gut beraten zu lassen und dass man dann individuell für sich entscheidet, passt das für uns oder passt das nicht. Grundsätzlich ist das natürlich eine Möglichkeit, die wir nutzen können, Ich finde, das ist unglaublich wertvoll. Stand heute ist ja, dass wir mit so einer Nabelschnurgewinnung tatsächlich mögliche Erkrankungen wie zum Beispiel eine Leukämie heilen können. Und das ist natürlich, ja, Gold wert, wenn es denn so sein sollte. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die aktuell im Stand der Forschung sind. Also man kann nicht nur Nabelschnurblut gewinnen, sondern zum Beispiel auch ein Nabelschnurstück. Da sind wir wieder in einer anderen Reihe. Da geht es nämlich um mesenchymale Stammzellen und die können sich weiterentwickeln zu Knochen, Knorpel, Nervengewebe. Also da ist ganz viel möglich. Und wir sind ja jetzt heute 2024 in einem Stand, wo schon vieles geht mit Nabelschnurblut. Aber die Forschung ist ja extrem dabei zu schauen, was geht noch. Auch sind da Forschungen bei, dass man auch Hirnblutungen auch Richtung Schlaganfall damit heilen kann. Und das ist natürlich auch perspektivisch etwas. Wenn ein Kind heute geboren wird, und das wird, also wir werden ja auch immer älter, ne? Die Medizin wird immer besser. Wir wissen immer mehr, worauf wir achten können, damit wir länger, gesünder leben. Und angenommen, ein Kind, was heute geboren wird, was dann vielleicht mit 80 einen Schlaganfall hat und dann mit dieser Spende aber deutlich bessere Chancen hat, wieder gesund zu werden, das ist natürlich unfassbar großartig. Also ich bin total fasziniert von diesen Dingen. Und gleichzeitig ist das natürlich Zukunftsmusik. Wir wissen nicht, wo wir dann irgendwann stehen, was alles möglich ist. Es sind vielleicht auch Dinge möglich, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Deswegen, ich finde, das ist eine großartige Chance. Aber das ist etwas, was von den Kassen nicht übernommen wird. Man muss da natürlich auch selber Geld investieren. Ich denke immer, Gesundheit ist die beste Variante, wo man Geld investieren kann. Ich würde da nicht eine Sekunde zögern, aber das muss eben jedes Paar für sich entscheiden. Auch mit dem Gedanken, naja, wenn ich jetzt das gewinnen lasse, dann gehe ich ja davon aus, dass mein Kind vielleicht krank wird. Ne, was macht das vielleicht auch irgendwie mit meiner Einstellung oder wie auch immer? Also es gibt ja Menschen, die sind vielleicht irgendwie spiritueller angehaucht. Dann gibt es Menschen, die sind sehr ja forschungsorientiert angehaucht. Deswegen, da kann man nicht per se sagen, alle müssen das machen, alle sollen das machen, sondern es muss jedes Paar für sich entscheiden. Und deswegen kann ich euch nur mit auf den Weg geben, lasst euch gut beraten, damit ihr einfach für euch eine Entscheidung treffen könnt, die sich richtig anfühlt.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Johanna, vielen, vielen Dank für das tolle und aufklärende Gespräch heute.
Sehr gerne.
Ich habe wieder viel gelernt und bin sehr fasziniert, was alles in der Medizin heute schon möglich ist. Und du hast es gesagt, in 20, 30, 40, 50 Jahren wird noch viel mehr möglich sein. Und wenn wir heute schon an morgen denken, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörenden auch heute ganz viel mitnehmen konnten. Und wenn ihr, liebe Zuhörenden, noch mehr Informationen benötigt, dann guckt doch gerne mal bei www.vita34.de auf die Internetseite und erholt euch noch einige Informationen, wenn es Dinge gibt, die wir jetzt hier vielleicht nicht besprochen haben. Johanna, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, Emmy, dir auch alles Gute und vor allem wünsche ich den Paaren, die jetzt zuhören, eine unkomplizierte, schöne, glückliche Schwangerschaft und eine wunderbare Geburt.
Da schließe ich mich an. Vielen Dank. Das war die heutige Folge zum Thema, warum werdende Eltern sich mit Nabelschnurblut beschäftigen sollten. Ja, ich hoffe, ihr konntet spannende Einblicke in die faszinierenden Möglichkeiten gewinnen, die in diesen kleinen, aber mächtigen Zellen stecken. Und wenn ihr jetzt noch weitere Informationen benötigt, dann guckt doch gerne mal auf www.vita34.de und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.